Ich sehe mich noch immer als Teil des Herzteams im Krankenhaus Hietzing. Habe dort gemeinsam mit Obert Struhal die Herzklappenambulanz und auch das TAVI und Mitral Clip geleitet und bin jetzt in die Niederlassung gegangen. Aber trotzdem glaube ich, kommt auch in die Niederlassung sehr, sehr viel auf uns zu, was jetzt auch interventionelle Klappen, was chirurgische Optionen aufbelangt. Und hier ist es, glaube ich, wichtig, einen Überblick zu beherrschen und weiter zu haben und auch in der Niederlassung quasi Patienten richtig zu selektionieren. Und darauf will ich jetzt ein bisschen eingehen. Wenn wir uns die Epidemiologie anschauen, 70% der Aortenstenosen sind älter als 65 Jahre und schon 10%, also fast 10%, sind über 80 oder bis zu 90 Jahren alt. Einer der ersten TAVIs war eine 90-jährige Patientin, also diesen transfemoralen Aortenklappensatz bekommen hat, die dann noch nach New York geflogen ist zu ihren Enkeln und sich ihren Lebenstraum quasi erfüllt hat und das ihr dadurch möglich gemacht worden ist. Aber trotzdem, da kommt auf uns etwas zu, das heißt eine Welle, wo wir sagen, es gibt einfach, es wird oder es ist ein großes Problem der Aortenstenose des alten Menschen. Und wir sehen alleine hier jetzt die Epidemiologie in Österreich, Menschen zwischen 80 und dem 89. Lebensjahr, das sind mehr als 35.000 Patienten mit einer behandelbaren Aortenklappenstenose. Und die gehören halt in dem Sinn rausselektioniert von uns, von den Niedergelassenen, von den Spezialambulanzen, wie wir sie optimal behandeln. Wenn wir uns anschauen, die Typen, ich glaube, das ist uns allen klar, wir haben auf der einen Seite so diese rheumatische Erkrankung, wo man sieht, dass die Klappenränder verklebt sind, das ist sicherlich das Seltene, das wir eher noch bei Zuwanderern sehen und hier die eher typische kalzifizierte Aortenklappe, wo man sieht, dass sich hier so richtig der Kalk und diese Kalkbatzen, wenn ich das so sagen darf, an den Segeln, die Segeln umformiert haben und hier zu einer schweren Klappendestruktion geführt haben. Die bikuspide Klappe ist sicherlich etwas, was wir am Rande erwähnen müssen. Bei 60% ist es bei kleiner 70-Jährigen und die Prävalenz einer bikuspiden Aortenklappe im Gesamtpopulation ist zwischen 1 und 2%. Aber man muss sagen, fast alle, jetzt sage ich fast, brauchen irgendwann in ihrem Leben einen Aortenklappenersatz. Und auch hier müssen wir aktiv werden. Nicht nur der aktive Prozess an der Aortenklappe an sich, die Aortenklappe, hier sieht man also, es arbeitet das tägliche Leben unter Anführungszeichen, der oxidative Stress, die chronische Entzündung, die Kalzifizierung, das erhöhte Cholesterin arbeitet an der Klappe an sich und verändert das Gewebe der Klappe. Nur die Aortenklappe ist dann nicht nur, oder die Stenose ist jetzt nicht nur ein einziger klappenverändernder Faktor, sondern es ist eine systemische Erkrankung der Aortenklappenstenose. Systemisch heißt, es ist also der linke Ventrikel durch die Druckbelastung mit betroffen, der hypertrophiert, der fibrosiert. Es kommt zu einer verminderten Durchblutung der Koronarien und es kommt auch weiterhin zu Veränderungen des Mitralklappenrings, Kalzifizierung des Mitralklappenrings. Also das ist eine Erkrankung des alternden Herzens. Und alles das macht uns auch in der Therapie Probleme. Wenn wir uns anschauen, das ist so das normale Herz mit seinen Myozyten. Wenn es hypertrophiert, werden diese Myozyten dicker hypertrophieren und man sieht mit dem Laufe dieser mechanischen Obstruktion, dass es auch hier zu einer Einlagerung, zu einer Umwandlung zur Fibrose und dann schlussendlich zum totalen Replacement des Myokards und zu einer totalen Fibrose kommt. Wie kann man sowas sehen? Das kann man auch in der Niederlassung machen. Wir haben hier quasi ein Bild von einem linken Ventrikel, ein Herzultraschallbild. Hier sieht man quasi den linken Ventrikel ein bisschen rausgezoomt und hier unten haben Sie so einen myokardialen Strain, also wo man die longitudinale, das ist ein globaler longitudinaler Strain, wo man quasi die Verkürzung der Muskelzellen ganz easy gefasst misst. Und hier sieht man, rot, hellrot ist immer gut, aber hier diese hellroten Bereiche oder blauen Bereiche, hier das sind Zeichen für eine Fibrose. Und das wird auch in einigen Studien festgestellt, dass alleine wenn wir so einen Strain messen und das im Echo, der Herzultraschall, und wir quasi so Cut-Offs genommen haben von 15%, dass hier das durchaus korreliert mit einer Surviving Rate. Auch das MR, also das Herz-MR, wo ich Gewebe darstelle, und wir haben ja gesagt, wir wollen eine Fibrose-Darstellung machen, auch das kann man im MR sehr, sehr gut machen. Hier ist ein MR-Beispiel, wo man diese weißen Flecken hier drinnen sieht. Und diese weißen Flecken im Myokard, das ist eben diese Kontrastmittelanreicherung. Und das ist ein Beispiel dafür für Umbauprozess des Myokards und eben Fibrosierung des Myokards. Und diese Patienten, die eben einen sehr hohen Load an diesem Narbengewebe, Fibrosegewebe haben, und das sehen Sie auch hier in einer Arbeit, haben einfach einen perioperativen höheres Risiko und haben auch eine All-Cause-Mortality, eine erhöhte All-Cause-Mortality. Also auch da sehen Sie, das sind alles Mosaiksteine, die ich in meine Überlegung auch hineinbringen muss, wann operiere ich, und das ist ja auch immer das Schwierigste, wann ist der richtige Zeitpunkt der Operation, und wir sammeln halt hier Indikationen. Was sind so Risikofaktoren? Ich glaube, das kennen wir auch alle so aus den Lehrbüchern. Das Alter, der Mann, also das Geschlecht, LDL, das Lipoprotein A, arterielle Hypertonie, Diabetes, das metabolische Syndrom, Rauchen. Das sind Sachen, die natürlich auch die Atherosklerose triggern. Unspezifische Risiken für eine Verkalkung oder Fibrosierung der Aortenklappe ist natürlich auch die Bestrahlung des Mediastinums, im Rahmen der Bestrahlung eines Lymphoms zum Beispiel, die chronische Niereninsuffizienz, familiäre Hypercholesterinämie oder eine Störung des Kalziumstoffwechsels. Ich hätte jetzt zwar die erste Frage, schauen wir, ob es klappt, quasi die Aortenstenose, welche Antwort ist richtig? Ich habe gesagt, MedMonday ist mein erster, es ist auch recht schwierig für mich, diese Fragen zu stellen. Ich habe es ja mal versucht, und die Frage ist eine richtig oder sind alle richtig? Das ist, glaube ich, ist eine Antwort richtig oder sind alle Antworten richtig? Also Aortenstenose, welche Antwort ist richtig? Hat eine hohe Mortalität, 50% sterben nach 2 Jahren des Symptombeginns, KDOL-Komplikationsrate bei nicht diagnostizierter Aortenstenose 10-30%, das Sudden Cardiac Death Risiko, SCD, ist kleiner 1% bei wirklich asymptomatischer Aortenstenose oder, Klammer, lange asymptomatisch. Sind alle richtig oder nur eine davon?
Die Möglichkeit, alle oder nicht, hast du nicht hingeschrieben.
Ich bin immer schuld. Das ist
also ich glaube, er hat sich ein bisschen verraten.
Das stimmt, Entschuldigung. Ja.
Also würde ich sagen, das war mal ein Versuch, war auch sein erster MedMonday. Da es ja in dem Sinne jetzt keine richtige Antwort gibt, unterbrechen wir das SMS-Voting, also, und ich glaube, du erklärst uns das.
Ich habe alles grün gemacht, für mich wäre alles richtig und ich wollte so ein paar Sachen durchgehen. Die eine Sache ist, und das ist schon aus dem Braunwald kopiert, also 1968, da habe ich noch gar nicht gelebt, aber Sie sehen, und das ist noch immer aktuell, das heißt, sobald es zu einem Onset von Symptomen, sobald die Aortenklappe symptomatisch wird, also eine Angina pectoris Symptomatik, eine Synkope oder ein Herzfehler, ab dem Moment steigt die Mortalität. Das heißt, die sind zwar lange asymptomatisch, und das ist das Tricky, das ist das, was wir herausarbeiten müssen, aber fast 50% sterben innerhalb von 2 Jahren nach dem Symptombeginn. Was sind denn Symptome? Was ist denn asymptomatisch? Ich glaube, auch das muss man sich nicht nur in der Niederlassung, sondern auch in der Spezialambulanz fragen. Und wir wissen, dass das meistens Patienten sind, die wirklich krank sind. Die haben eine COPD, die sind alt, die haben eine Muskelschwäche, die sind frail, also die sind gebrechlich, sind eingeschränkt mit ihrer Mobilität, haben zusätzliche atherosklerotische Veränderungen, natürlich vielleicht eine koronare Herzerkrankung mit einer Ischämie, die alleine schon die Linksventrikelfunktion verschlechtert. Sie haben einen Bluthochdruck, der auch hier strukturell das Herz verändert haben. Sie haben Rhythmusstörungen, sie haben einen Infekt oder alleine nur die Anämie. Sie wissen, häufig eine Eisenmangelanämie zum Beispiel kann schon eine asymptomatische Stenose schnell symptomatisch werden. Und was ist jetzt wirklich asymptomatisch? Keine Belastung im Alltag. Meistens sagen die Leute, schone ich mich, ist halt nicht mehr so, ich bin älter, ich muss quasi zurückschalten. Die Dissimulation, jetzt auch quasi Frage, kann ich es wirklich richtig erheben? Es gibt hier oft Sprachbarrieren, um Symptome richtig zu erfragen. Oder wie kann man es noch versuchen, Objektivierung mittels einer Ergometrie. Das heißt, wenn wir uns jetzt überlegen, Aortenstenose, hat man ja immer Angst, wenn man jetzt als niedergelassener Internist das Echo macht, man sieht 5 Meter Fluss, 40 Millimeter Gradient und denkt sich, oh Gott, der gehört sofort operiert. Und man fragt diese ältere Dame vielleicht und sie sagt dann, naja, eigentlich, ich gehe jeden Tag mit meinem Hund spazieren, mir geht es gut, ich gehe einmal im Jahr zu meinem Hausarzt und habe überhaupt keine Beschwerden. was machen wir jetzt? Die mir einen sagen, das gehört unbedingt operiert, weil sie können ja sofort draußen auf der Straße umfliegen. Diese Angst kann man, glaube ich, einmal nehmen. Da gibt es wirklich viele Daten dazu, dass quasi bei wirklich asymptomatisch, und das ist quasi das, was man herausarbeiten muss, die quasi Sudden Cardiac Death Rate, und hier habe ich so ein paar zusammengefasst, ich nehme jetzt den Rosenheck, weil das ein Österreicher im AKH hat das auch beschrieben, auch die Strategie des Watchful Waitings der schweren Aortenklappenstenose, dass quasi die Sudden Cardiac Death Rate sehr, sehr gering ist. Das heißt, das, was für uns wichtig ist, für uns auch niedergelassen ist, das herauszuarbeiten, was ist asymptomatisch. Also Strategie Watchful Waiting. Wann ist so ein Watchful Waiting überhaupt sicher? Wann kann ich sagen, die ist wirklich asymptomatisch? Ich glaube, die Patienten müssen extrem compliant sein. Ich muss die Patienten kennen, und das ist ein Zusammenspiel zwischen Hausarzt, zwischen dem niedergelassenen Kardiologen, dass man hier das gut evaluieren kann. Es ist eine Aufklärung notwendig über die Symptome des Patienten und quasi eine wirklich gute Compliance des Patienten, dass er Veränderung seiner Symptome sofort seinem behandelten Internisten meldet. Dann ist für mich diese Strategie eines Watchful Waitings sicherlich möglich, und wie gesagt, jetzt die Angst, dass dieses Sudden Cardiac Death ist hier nicht so hoch bei einer asymptomatischen Aortenstenose. Ich hätte jetzt wieder eine Frage. Welche Prädiktoren sprechen für eine wirksame Aortenklappenstenose? Ist es quasi Alter, kardiovaskuläre Risikofaktoren? Wäre es eine positive Ergometrie, wenn ein Biomarker, das zum Beispiel das NB-OMP erhöht wäre, oder jetzt auch so Echokriterien, Strain, Velocity, also die Geschwindigkeit, die Hypertrophie, die Progression der Stenose. Alle richtig oder nur einer?
Aber jetzt geht's, jetzt kann man die Handys zucken. Ja?
Wir lösen auf, es ist bei mir immer einfach, ich hätte auch wieder gesagt, eigentlich ist alles richtig, natürlich. Ein alter Mensch wird wahrscheinlich einen höheren Verkalkungsgrad haben mit hohen kardiovaskulären Risikofaktoren. Auch hier ist die Wahrscheinlichkeit einer wirksamen oder schweren Aortenstenose höher als bei einem jungen Patienten. Eine Ergometrie, eine symptomatische Ergometrie mit einer schweren Aortenstenose und einem Blutdruckabfall während der Ergometrie über 15 mm Hg ist als positiv natürlich zu werten, wissen Sie alle. Und auch, es gibt Daten dazu, und ich habe Ihnen gesagt, wir sammeln so Mosaiksteine. Alleine in der Bildgebung sammeln wir so Bildstämme. Ab wann ist eine Operation wirklich indiziert? Also auch hier so ein erhöhtes NTP pro NP ist sicherlich hier wieder ein Mosaikstein dafür, dass der Ventrikel unter der Last der Aortenstenose leidet. Auch die Echokriterien, auf die ich jetzt noch zu sprechen komme, das heißt also der Schweregrad, also je höher die Velocity, also die Vmax ist, also eine Aortenklappenstenose mit 5 Meter pro Sekunde, ist sicherlich als sehr, sehr schwer einzuschalten. Der Verkalkungsgrad, was immer sehr, sehr schwierig ist, im Echo zu beurteilen. Mir wurden jetzt in der langjährigen Zusammenarbeit mit meinem Team und auch dem CT, so wie es der Dr. Ubel gesagt hat, dass wir beurteilen im Herzultraschall, schwere Aortenstenose, schwerst verkalkt, und dann machen wir das TAVI-CT, wo wir Kalk messen können in der Computertomographie, und dann sagt uns der Radiologe, mäßig verkalkt. Also auch hier müssen wir sehr aufpassen, was wir im Echo diagnostizieren. Das, was aber sicherlich ein starker Prädiktor ist, ist die Zunahme des Gradienten, vor allem unter einem Stresstest, die Myokardschädigung, also das Ausmaß der Hypertrophie, die Fibrose, da habe ich Ihnen das Beispiel genannt mit dem Strain und quasi auch dem MR und hier auch gebracht den reduzierten Strain, und natürlich andere Sachen, nämlich auch die pulmonale Hypertension, kennen Sie aus den Guidelines natürlich, bei einer schweren pulmonalen Hypertension ist das natürlich auch eine Indikation zur Operation, und auch eine rasche Progression der Aortenklappenstenose, also über 0,3 Meter pro Sekunde pro Jahr, ist quasi hier ein weiteres Kriterium. Also Kalzifizierung sehen Sie hier, wenn ich jetzt wieder den Rosenheck immerhin aus dem New England Journal rausnehmen darf. Also hier sieht man, dass hier natürlich auf die Mortalität die Kalzifikation der Klappe einen Einfluss hat, und auch die Progression der Vmax von über 0,3 Meter hat hier einen großen Einfluss. Das BNP hier von der Professor Bergler-Klein im Circulation, auch hier gezeigt, dass hier das BNP ein eindeutiger Faktor ist und ein weiterer Mosaikstein zu bestimmen. Der Euroscore, ich weiß nicht, ob das jeden belangt, also jeder weiß, ich kann das nur empfehlen, sich den einmal runterzuladen. Man kann, da gibt es auch Apps davon. Was ist der Euroscore? Das ist so ein wichtiger Prädiktor für uns, wo wir quasi einteilen können, wie hoch ist das postoperativ oder wie hoch ist die Mortalität des Patienten postoperativ nach einem Klappeneingriff. Und hier gibt es eben einige Punkte, die man anfüllen kann, und dann spuckt mir das Gerät einen SDS oder Euroscore 2 aus, und hier gibt es eben Grenzwerte. Das heißt, jetzt nochmal zur Definition der schweren Aortenstenose: Vmax ist 4 Meter pro Sekunde, mittlerer Gradient über 40 mm AG, und die KÖF würde ich gerne in Klammern nehmen, weil bitte vergessen Sie die KÖF, glaube ich, Gerd. Es ist viel wichtiger, Sie schreiben einen Gradienten und eine Velocity hin. Das heißt, schwere Aortenstenose, Symptome ist gleich Operation. So einfach könnten wir es machen. Man muss Dinge nicht, also Dinge so einfach wie möglich machen, aber sie nicht einfacher, und es ist leider trotzdem etwas schwieriger. Wenn wir uns jetzt die Indikationen ansehen, und ich habe jetzt hier, es sind jetzt 2017 neu, die Indikation für eine Klappenoperation, und Sie sehen hier quasi die Indikation für eine Surgical Repair bei einem Euroscore 2 unter 4, Euroscore 1 unter 10, ich will Ihnen das jetzt nicht vorlesen, aber trotzdem sind, wenn wir das jetzt vergleichen mit einer TAVI, is recommended in patients who are not suitable, also die nicht für einen surgical Ersatz, also für einen konventionellen Klappenersatz in Frage stellen, ist auch schon eine Klasse 1b Empfehlung. Ich überspringe das, weil ich glaube, das ist etwas, was auch die Guidelines ganz gut rausgearbeitet haben. Und Sie sehen hier wieder diesen Euroscore. Also welche Patienten sind jetzt für die TAVI und welche sind für den Surgical Repair? Und Sie sehen quasi hier als ein Kriterium den Euroscore und als quasi zweites Kriterium natürlich die Komorbidität, die natürlich wieder hier ganz genau herausgearbeitet werden muss, an Patienten an sich, und auch das Alter über oder unter 75 Jahre und eben, ob der Patient schon voroperiert ist oder nicht. Also das sind solche Entscheidungsbäume, die kann man sich auch runterladen, die als App-Form, und hier sich wirklich im Detail durchgehen. Aber ich glaube, das ist eine gute Übersicht, um einmal zu wissen, wen teile ich ein, so quasi für mich in Surgical und transfemoralen Aorten oder apikalen Aortenklappenersatz. Die Diagnose, ich glaube, wir brauchen alle trotzdem noch das Stethoskop, das heißt abhören, abhören, abhören. Das heißt, wenn Sie ein schweres Systolikum hören, vielleicht auch noch mit einem zweiten fehlenden Herzton, das ist natürlich ein Zeichen für eine Aortenklappenstenose. Die weitere Diagnose, eh ganz klar, hier Goldstandard, und das ist wirklich Goldstandard, hat also die interventionelle Bestimmung der Aortenstenose. Also früher hat man, ich habe noch angefangen, hat man gesagt, na, da müssen wir noch quasi interventionell, also messen im Herzkatheter. Der Goldstandard ist die Echokardiographie. Wir können im Echo die Aortenstenose diagnostizieren. Das heißt, hier sehen Sie, so wie man das macht, mit dieser sogenannten Kontinuitätsgleichung. Sie müssen aufpassen für die Echokardiographen unter Ihnen. Das heißt, wenn Sie den Ausflusstrakt schief anschneiden, wenn ich das so banal sagen darf. Alleine diese Winkelfehler führen zu einer Unterschätzung der Aortenstenose. Das heißt, benutzen Sie als Echosof alle Windows of Opportunity, das heißt bitte auch rechts parasternal, suprasternal, um das optimale Aortenklappensignal zu bekommen. Und dann wird es komplizierter. Noch komplizierter, weil dann gibt es neue Begriffe, die die Echokardiographen beschreiben, nämlich normale Linksventrikelfunktion, also sogenannte Normal Flow High Gradient Aortenstenose, das wäre hier, die kennen wir alle, der Ventrikel pumpt gut, wir haben über 4 Meter Fluss, wir haben über 40 mittleren Gradienten. Dann haben wir die Low Flow, also die Classical Low Flow Low Gradient Aortenstenose. Was ist das? Der Ventrikel pumpt schlecht, hat ein Schlagvolumen unter 35 Milliliter pro Quadratmeter und schafft eben nicht diesen Auswurf, dass wir 4 Meter Fluss haben und 40 Millimeter Gradient, aber trotzdem ist sie wirksam. Und das muss man eben herausarbeiten, wie sie wirksam ist. Und dann als andere, was man immer wieder hört, Paradoxical Low Flow Low Gradient Aortenstenose. Das sind die alten Mütterchen, wenn ich das so sagen darf, die reinkommt in ihre Ordination, gerade mal 1,50 Meter groß, einen Ventrikel hat, der halt einfach nicht über 70, 80, 90, 100 Milliliter fasst und die halt einfach das Schlagvolumen nicht aufbringt, um quasi diesen hohen Gradienten zu bringen, aber trotzdem eine schwere Aortenstenose hat. Aber ich schaffe, und wenn Sie das dann berechnen in Ihrem Computer, spuckt Ihnen der Computer bei 2,8 Meter, spuckt er Ihnen eine KÖF aus von 0,3 Quadratzentimeter, und Sie denken sich, oh Gott, das passt da nicht zusammen. Wir haben gelernt, 4 Meter, 40 Millimeter Gradient und jetzt hat sie nur 2 Meter und trotzdem eine Köpfe von 0,3 Quadratzentimeter. Das ist, hat eben mit dem Schlagvolumen zu tun. Und das ist das Schwierige, eben herauszuarbeiten, ob das dann wirklich wirksam ist oder nicht. Das heißt, wichtig ist das Hard-Team. Das Hard-Team in dem Sinn, dass wir zusammenarbeiten, sowohl in den Ambulanzen als auch draußen mit dem Hausarzt gemeinsam auch, um Symptome herauszuarbeiten. Ich hätte 2 Fälle vorbereitet. Geht sich das noch aus? Oder? Ja, geht sich noch aus. Ein Mann, 83 Jahre, Euroscore 7, Nyha 2 bis 3, hat einen fehlenden zweiten Herzton, eine Auskultation, hat sonst eigentlich war er nie beim Arzt, hat einen AC-Comp. Wenn wir uns quasi das Echo anschauen, ich glaube, Sie bestätigen das alles. Das ist ein gut pumpender linker Ventrikel, auch ein gut pumpender rechter Ventrikel. Die Vorhöfe sind aber vergrößert und wir haben eine Linksventrikelhypertrophie. Wenn man sich jetzt die Aortenklappe, das sind halt wirklich echte Bilder. Hier kommen Sie noch schlechter raus als am Bildschirm, aber so ist es halt leider in der Realität. Wir sehen eine Aortenklappe in der kurzen Achse, die nicht öffnet. Und wir legen dann quasi den CW-Doppler, den Continuous Wave-Doppler, über den Ausflusstrakt und sehen 4,16 Meter pro Sekunde, haben einen maximalen Gradienten von 69, einen mittleren Gradienten von 44. Was sagen Sie? Wir würden sagen, das ist eine schwere Aortenstenose. Wir haben dann auch noch eine Pencil-Probe gemacht. Pencil ist halt quasi, um noch einmal zu überprüfen, ob wir wirklich den maximalen Fluss hier erreicht haben, suprasternal, und hier auch 4,5 Meter pro Sekunde mit einem mittleren Gradienten von fast 45 mm AG. Also echomäßig eigentlich alle Kriterien dafür für eine schwere Aortenstenose. Jetzt machen wir noch die Berechnung der Kontinuitätsgleichung und das will ich Ihnen einfach zeigen, weil das sollten Sie von dem Vortrag heute auch mitnehmen. Der Ausflusstrakt und auch der Annulus ist nie rund und in der Köf berechnen wir mit einer Gleichung, die immer einen Kreis nimmt. Das heißt, wenn wir Köf hinschreiben, ist die Köf in, ich sage jetzt mal provokativ, 99, also die Körper, Entschuldigung, die Klappenöffnungsfläche, wenn das aus ist, fast immer falsch. Weil, und das sehen wir auch in diesen TAVI-CTs, das ist immer oval, also 21 mal 28. Und wir messen ja hier immer nur in der Zweidimensionalität von Edge to Edge und keinen Kreis. Das heißt also, die Köf ist immer mit Vorsicht zu genießen. Merken Sie sich, der Annulus ist meistens oval. Das kann man auch dreidimensional im 3D-TEE gut messen. Das wäre ein Beispiel. Wir haben einen Strain gemacht, das habe ich Ihnen auch schon gezeigt. Er hat eine gute Linksventrikelfunktion, also zusammenfassend eine EF von 60. Wir haben einen herabgesetzten longitudinalen Strain von minus 9%. Wir haben eine schwere Aortenstenose. Wir haben ein Schlagvolumen über 75 Milliliter, bitte den Toothpaste-Tumor vergessen Sie, darauf ist rein nur ein degenerativer Prozess, keine Angst, es ist kein richtiger Tumor und die schwere pulmonale Hypertension von 65 Millimeter AG. Was machen wir? Wäre die weitere Frage. Konventionelle Herz-OP, AKE, Art Oberarzt Veit, konservativ, Watchful Waiting, interventioneller Klappeneingriff, TAVI, Spezialisten fragen, wir brauchen eine Zweitmeinung. Was haben wir gemacht? Wir haben natürlich eine TAVI implantiert, sonst würde ich ja nicht hier stehen. Der Franz lacht. Aber an sich, es ist machbar von den Guidelines. Patient quasi wurde hier eine transfemoralen Aortenklappensatz implantiert. Ich habe hier die zwei Modelle, die wir im Krankenhaus Hietzing, also besser gesagt der Oberarzt Struhl, verwendet. Das sind quasi die Core Valve von der Firma Medtronic, eine selbstexpandierende Klappe und hier quasi die Edwards-Sapien-Klappe von der Firma Edwards. So schauen quasi diese interventionellen Klappen auf. Darauf will ich jetzt nicht eingehen, das macht auch der Dr. Struhl sicherlich. Das ist das Echo. Das ist quasi die postoperativen, post- und interventionellen Bilder, ganz wichtig auch zu sehen, ob diese Klappe undicht ist oder nicht. Hier auf der Seite, meistens hier beim Ring undicht, hier sieht man so ein kleines Flämmchen immer wieder auf, aber das ist eine leichte, eine Trace, also eine wirklich leichte Aorteninsuffizienz Postimplantation. Wenn man sich jetzt dann den Gradienten danach hernimmt und quasi sehen wir, wenn wir uns hier die Linie nehmen, nicht einmal 2 Meter Fluss. Das heißt also, wir sind hier von 4,5 Meter auf 2 Meter Fluss und das spüren die Patienten wirklich sofort, dass es ihnen besser geht, schon eigentlich auf der Intensivstation. Ich habe hier noch so die normalen Gradienten der Tabi-Prothesen, weil das findet man nie in der Literatur, was ich jetzt quasi als normal ansehe. Das ist also nicht, was ich sehe, sondern quasi, was die Firmen als normal ansehen. Bei der Edwards Sapiens wäre ein mittlerer Gradient von 9 und bei der Korwalf ein mittlerer Gradient auch um die 9. Also so unter 10 kann man sich so ein bisschen einprägen als Standard, aber auch das bitte mit Vorsicht. Fall 2, geht sich noch einer aus?
Selbstverständlich.
Gerd. Weibliche Patientin, 90 Jahre alt, Euroscore 12, ist wirklich eine sehr rüstige alte Dame. Geht täglich mit ihrem Hund, seit 3 Monaten muss sie oft stehen bleiben, will eigentlich ihren jungen Hund weggeben, hat ein permanentes Vorhofflimmern, hat eine arterielle Hypertonie und hat ein Mammakarzinom vor 15 Jahren gehabt. Wir haben quasi hier wieder das Echo, guter linker Ventrikel, wir sehen den Strain, sehen quasi hier eigentlich auch hier die kalzifizierten Mitralklappenring, sehen hier sogar angedeutet ein bisschen einen Perikarderguss, sehen endlich eine deutliche Hypertrophie und einen Ventrikel, der richtig zusammenschnurrt. Und hier einen schon visuell eigentlich sehr verkalkte, aber ich halte mich wie gesagt damit zurück, oder degenerativ veränderte Herzklappe, die nicht richtig öffnet. Der linke Ventrikel, Sie sehen hier in der kurzen Achse, der pumpt wirklich gut. Wenn Sie sich jetzt dann die Diastole ansehen und die Patientin bitte hat ein permanentes Vorhofflimmern, auch das ist natürlich wieder schwierig, auch in der Evaluierung des Schweregrads der Aortenstenosen-Gradienten und Velocities, und hier sehen Sie aber trotzdem einen deutlichen Hinweis für eine Füllungsstörung, für eine diastolische Funktionsstörung. Wir sehen hier die Klappe in der kurzen Achse. Ich glaube, Sie sehen das irgendwie alle, dass diese Klappe Tricuspid sein sollte. Sie ist doch schwer verkalkt und öffnet eingeschränkt. Wenn wir uns jetzt hier die Gradienten ansehen, wir haben hier quasi fast 3 Meter Fluss, haben einen mittleren Gradienten von 31 und eine KÖF von 0,5. Wie kommt das jetzt zustande? Wir haben weiters noch eine pulmonale Hypertension und eine gestaute Vena cava inferior, die nicht atemvariabel ist. Also alles auch Hinweis für eine wirksame pulmonale Hypertension. Unsere Diagnose: schwere Aortenstenose, mittelgradige Aortenstenose, weil wir haben ja nur 30 mm mittlerer Gradient und wir machen ein Watchful Waiting, eine Paradoxical Low Flow Aortenstenose, wir machen einen Stresstest. Und sie ist halt 90 Jahre, und so wie man das halt macht, wir wünschen ihr alles Gute und sehen uns in einem halben Jahr. Wäre auch eine Option. Bitte stimmen Sie ab. Aha, A53, schwere Aortenstenose, C, ja, also 27,8% hätten jetzt gesagt, Paradoxical Low Flow Aortenstenose, wir machen einen Stresstest. Ich muss Ihnen recht geben, natürlich haben die mit der schweren Aortenstenose auch recht, aber es ist halt immer einfach zu sagen, schwere Aortenstenose, na, sie hat Symptome, die Klappe schaut irgendwie, öffnet nicht richtig, aber jetzt von den Kriterien, die wir jetzt gesagt haben, erreicht sie eigentlich mit dem mittleren Gradienten von 30 das Kriterium einer schweren Aortenstenose nicht. Das ist ein Beispiel vom Dr. Struhal, das habe ich ihm gestohlen, aber wir sind in derselben Ambulanz tätig gewesen. Was hat er gemacht? Wir haben keine Stresstest in dem Sinne gemacht mit Dobutamin und allem Möglichen, sondern die 90-jährige Dame war so fit, dass sie 15 Kniebeugen geschafft hat. Und diese 15 Kniebeugen haben dazu geführt, dass der Gradient angestiegen ist auf fast 40 mm Hg, 4 Meter Vmax. Und dann war eigentlich unsere Diagnose, da haben die natürlich unter Ihnen die 55% recht gehabt, eine schwere Aortenstenose. Aber trotzdem rein von den Gradienten war es uns nicht klar. Was können wir noch nehmen, so bei so alten Patienten, und das ist auch in den Guidelines drinnen, wir können den Kalk messen mittels Computertomographie, also das Calcium Scoring. Und wenn wir hier quasi nur den Kalk, und das geht bitte auch in der Niederlassung, wenn ich nur den Kalk messe, hier in der Aortenklappe, und ich hier diese Einheiten über 1200 bei Frauen oder über 2000 bei Männern, auch das ist wieder ein weiteres Kriterium dafür, für den Verkalkungsgrad der Klappe und den Schweregrad der Stenose. Das habe ich hier herausgenommen, also aus den Guidelines, das heißt Kriterien die für schwere Aortenstenosen mit einem Gradienten unter 40 mm Hg, auch hier wäre quasi der Calcium-Score mittels CT sicherlich ein weiterer Mosaikstein. Hilft einem nicht immer weiter, weil ich bringe Ihnen jetzt die Auflösung, leider die Patientin hat auch nur 600 Calcium-Score gehabt. Das heißt, wir haben visuell gesagt, schwer verkalkt, ja, und das hat ja auch im Echo so ausgesehen. Und mein Radiologe, und ich habe das immer mit ihm endlich, oder häufig machen wir es endlich mit ihm gemeinsam, hat dann gesagt, ja, mäßig verkalkt, ja, du irrst im Echo. Na gut, also meine Message, ganz wichtig, ich glaube, das Heart-Team auch draußen, das heißt, dass sich aus den Spezialisten zusammensetzt, aus den Hausärzten, die die Patienten auch wirklich gut kennen, aus dem Kardiologen, der quasi sich mit dieser Thematik auch wirklich befasst und quasi immer on the road ist und sich quasi hier mit auskennt und auch das Team vielleicht draußen auch in seiner Praxis anbietet. Ich glaube, das ist die Zukunft und das ist so ein Bild, ich weiß, ich überfordere Sie damit, es überfordert auch mich, aber das ist die Device Landscape von 2016. Das sind alles interventionelle Klappen, die kommen auf uns zu. Das heißt, das wird möglich sein und der Patient wird dann zum Franz hingehen und sagen, hörst du, jetzt bin ich provokativ, ich will mich nicht mehr aufschneiden lassen. Und, aber das muss man eben als Team herausarbeiten. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank.